Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Geliebte im Herrn, wir kennen Sie alle, die Schwierigkeit, das passende Geschenk zu finden. Bei sehr kleinen Kindern ist das noch kein Problem. Da weiß man, womit sie sich gerne überraschen lassen und dann auch ihre Freude haben werden. Bei älteren Kindern und zumal bei Jugendlichen ist die Angelegenheit dann schon bedeutend schwerer geworden. Die Wünsche sind bereits sehr speziell und oft kennen sie sich auf dem Gebiet, auf dem man ihnen eine Freude bereiten kann, sehr viel besser aus als der Schenkende, selbst wenn dieser schon ein Erwachsener ist. Und bei Erwachsenen selbst ist es dann manchmal geradezu unmöglich, die richtige Gabe zu finden. Daher greift man zu ausgefallenen Geschenken, zu irgendwelchen Gags, zu Gegenständen, die vielleicht mehr der Belustigung als dem wirklichen Gebrauch dienen. Und mit Kunstgegenständen ist man ja ohnehin vorsichtig, da man nicht genau weiß, welches der Geschmack desjenigen ist, den es zu beschenken gilt. So sagte mir einmal eine Verwandte, tja, man weiß ja gar nicht, was man schenken soll, wir haben ja sowieso schon alles. In all dem, liebe Gläubige, zeichnet sich doch ein recht schwerwiegender Verlust ab, nämlich der Verlust der Geschenkkultur. Von ihrem eigentlichen Gedanken her bedeutet ja diese Mitteilung in einem Geschenk viel mehr, als dass man jemandem etwas geben wollte, das er braucht oder das er besonders begehrt. Ein Rest der echten Geschenkkultur ist vielleicht noch zu finden unter Menschen, die einander besonders lieben. Da wird eine Blume, irgendein kleines Geschenk, das man selbst bereitet hat oder Ähnliches, weitergegeben. Und in diesem Geschenk liegt dann die Sprache, etwa in der Blume, noch viel schöner und liebreizender als diese Blume bist du, der ich sie schenke. Oder in dem selbstverfertigten Geschenklein, sieh, so viel bist du mir wert, dass ich mich hinsetze und ein Bild für dich male oder etwas bastle. Außerdem finden sich auch noch Reste der ursprünglichen Geschenkkultur da, wo unter Staatsmännern Gaben ausgetauscht werden. Zum Beispiel, immer wieder nachzulesen in den kirchlichen Zeitungen, in den Geschenken, die von Diplomaten oder von Staatsoberhäuptern dem Papst gebracht werden. Mancher Gläubiger fragt sich, wo landen all diese Dinge? Von kleinen Kostbarkeiten bis zu riesigen, manchmal sperrigen Kunstwerken. Wo bleibt das alles, ja? Liebe Gläubige, der Vatikan hat wirklich eine ungeheure Sammlung von verschiedenartigsten Dingen, die irgendwann einmal einem Papst geschenkt wurden, teilweise sich für ein kostbares Museum, teilweise für ein wissenschaftliches Archiv und teilweise auch für ein Kuriosum-Kabinett eignen. Was hat man nicht schon einem Papst irgendwann einmal von irgendjemandem her geschenkt? Und selten dürfte es der Fall sein, dass der Beschenkte, in diesem Fall also der Papst, sich tatsächlich persönlich für diese Gabe, die man ihm gibt, begeistert. Ein berühmtes Beispiel aus dem letzten Jahrhundert. Einmal hat ein Diplomat dem Heiligen Vater Pius XI. Eine kostbare Handschrift mitgebracht. Und man wusste, wie sehr dieser Papst in solche Kostbarkeiten geradezu vernarrt war. Er begann darin zu lesen und nochmal zu lesen, bis die Zeit der Privataudienz vorüberging und der entsprechende Diplomat mit ihm keinen wirklichen Satz ausgetauscht hatte. Was aber Papst Johannes Paul II. Etwa mit dem Tennisschläger getan haben mag, der ihm von Boris Becker gebracht wurde, oder gar mit der Jeanshose, die einmal amerikanische Rompilger mitbrachten, das, liebe Gläubige, bleibt ein Geheimnis der Verliese des Vatikans. Geschenke bei Staatsbesuchen und bei ähnlichen Anlässen dienen eben mehr der Repräsentation des eigenen Landes und auch der Ehrung des Beschenkten, als dass hier Nützlichkeiten ausgetauscht würden. So eignet sich zum Beispiel als Mitbringsel für einen Regierenden ein Bild vom Geburtsort des Herrschers, eine irgendwo in der Fremde in einem anderen Land zurückgebliebene Kostbarkeit eines seiner Vorfahren und anderes mehr. Liebe Gläubige, das heutige Fest der Epiphanie, der Erscheinung des Herrn, ist das Fest des Schenkens par excellence. Und in manchen sehr christlich-katholisch geprägten Gegenden ist es bis heute so geblieben. Zu Weihnachten, da gibt man einander vielleicht einige Leckereien, aber das eigentliche Geschenkfest ist das Fest der heiligen drei Könige. Und dieses Fest ist dann auch eine Art Staatsbesuch. Denn es fügt dem Weihnachtsfest, das den meisten Christen emotional viel näher geht, ihnen mehr am Herzen liegt, eine andere Komponente hinzu. Weihnachten, das war das Familienfest der Freude über die Geburt des Herrn. Jetzt, an Epiphanie, wird daraus eine öffentliche Tatsache. Er erscheint und zeigt sich als der neue Herrscher der ganzen Welt. Und so kommen dann auch hochrangige Persönlichkeiten aus dem Morgenland, um diesem neugeborenen König die Ehre zu geben. Sie kommen nicht ohne Geschenke, wie es sich bei einem richtigen Staatsbesuch gehört. Und wenn man sich nun diese Geschenke näher betrachtet, die dem Jesuskind dargebracht werden, muss man einfach feststellen, es kann damit herzlich wenig anfangen. Und auch der heiligen Familie in der Not, in der sie schon ist und die sehr bald noch größer werden wird, auch der heiligen Familie ist damit, mit Ausnahme wohl des Goldes, kein besonderer Dienst geleistet. Geschenke für ein Kind, da hätte man doch Spielzeug erwartet. Das ist ja ein schöner Gedanke, den die heilige Theresia von Lisieux geäußert hat. Sie möchte gerne ein Ball für das Jesuskind sein, mit dem es spielen kann, so viel es will, den es auch an der Ecke liegen lassen kann. Und wenn ihm danach ist, darf es ihn sogar mit einem Messer zerstechen. Das ist die große Bereitschaft der heiligen Theresia vom Kinde Jesu gewesen. Aber die Geschenke, die die drei Weisen nun dem neugeborenen König bringen, sind ganz anderer Art. Wie gesagt, das Gold, das könnte die Familie vielleicht auf der Flucht noch gebrauchen und in irgendwelche Nützlichkeiten für das tägliche Leben, für den Unterhalt, für die Nahrung umsetzen. Beim Weihrauch ist ihnen schon weitaus weniger gedient. Zwar ist das Land Ägypten, in das sie fliehen werden, zu jener Zeit ein Land vielfältiger Götzenkulte und esoterischer pseudoreligiöser Äußerungen gewesen, aber man kann sich die Familie von frommen Juden ja wohl kaum vorstellen, dass sie da irgendwelchen Weihrauch gestreut hätten. Am wenigsten tauglich aber für die heilige Familie und für das Jesuskind ist die Myrrhe, dieses bittere, aber wohlriechende Harz eines dornigen Bäumchens, das man in Verbindung mit anderen Stoffen benutzt, er etwa als Beigabe zum Weihrauch oder auch mit Aloe vermischt, als Antiseptikum im Balsam für die Toten. Aber es ist ja, liebe Gläubige, nicht besonders höflich, jemandem zur Geburt eine Schmerzsalbe oder gar etwas für das künftige Begräbnis zu schenken. Der Gedanke des Geschenkes, wie wir ihn heute haben, dürfte damit gründlich verfehlt sein. Also, die Gaben, die die Vertreter der Heidenwelt dem neugeborenen König der Juden, dem neugeborenen König der ganzen Welt darbringen, sind überhaupt nicht nützlich. Aber das, liebe Gläubige, ist nicht weiter schlimm. Denn es sind ja auch keine Gaben, die für einen exakten Gebrauch bestimmt wären. Vielmehr enthalten sie eine Aussage. Diese Gaben sagen einmal, wer dieser König in den Augen derer ist, die ihn beschenken. Und auch, was ihnen in diesem König geschenkt ist. Und zugleich sagen diese Gaben, was wir alle, liebe Gläubige, ihm, dem König, schuldig sind, was wir ihm eigentlich als Gaben darbringen sollten. In einer Antiphon des Festes von Epiphanie, die dann auch bei der Haussegnung am Anfang gesprochen wird, heißt es, dass die Weisen aus dem Morgenland kamen, um den König zu ehren, und sie brachten ihm kostbare Gaben dar, dann wörtlich Gold dem großen König, Weihrauch dem wahren Gott und Myrrhe ihm im Hinblick auf sein Leiden. Gold dem König, Weihrauch dem wahren Gott und Myrrhe dem Schmerzensmann. Und da erkennen wir doch, liebe Gläubige, wie passend diese Gaben für den neugeborenen König sind. Gold, das ist in der Einschätzung der Völker der Inbegriff des Kostbaren, des Reichtums und auch das Zeichen für Herrschaft, Macht und Repräsentation. Der König trägt eine goldene Krone. Ein goldenes Zepter mit einem goldenen Reichsapfel. Er sitzt auf einem möglichst goldenen Thron. Also dem Kind die Gabe von Gold darzubringen, besagt, du bist wahrhaft der König. Ein überaus passendes Geschenk. Und nicht anders wie zu erwarten, verhält es sich mit dem Weihrauch. Weihrauch, das Zeichen der Verehrung und der Anbetung Gottes. Die frühen Christen haben sich ja mit dem Weihrauch nicht so leicht getan, weil sie wussten, dass er insbesondere in den heidnischen Religionen verwendet wurde. Und dass damit zum Beispiel jene römischen Kaiser, die sich selbst als Gottheiten aufspielten, geehrt wurden. Aber dann haben die Christen doch diese Scheu gegenüber dem Weihrauch überwunden. Auch deshalb, weil ja dem Jesuskind Weihrauch dargebracht wurde. Wenn überhaupt irgendwo, dann ist hier der Weihrauch angemessen. Denn es ist ein Bekenntnis, dass er der wahre Gott ist. Gott allein verdient es, angebetet zu werden. Weihrauch ist das Symbol der Anbetung und daher das Bekenntnis, Jesus, dieses Kind in der Krippe, ist der wahre Gott. Und auch die Gabe der Myrrhe, so unnütz, so wenig geeignet für den praktischen Gebrauch sie sein mag, ist ein Bekenntnis, man könnte sagen, ein prophetisches Bekenntnis zu dem, um dessen Willen Jesus in diese Welt gekommen ist. Myrrhe, das Harz bitterer Art vom Dornenstrauch, weist eben hin auf das Werk der Erlösung, auf das bittere Leiden, das Jesus auf sich zu nehmen in diese Welt gekommen ist. Er wird leiden und sterben. Und daran erinnert schon an der Krippe des neugeborenen Kindes diese Gabe der Myrrhe. Die drei Geschenke der Weisen zeigen uns also, wer Jesus ist. Er ist der wahre König, er ist der wahre Gott und er ist der Erlöser durch sein Leiden. Zugleich aber, liebe Gläubige, zeigen uns diese Gaben auch, was uns in ihm geschenkt ist. Denn er ist ja nicht nur gekommen, um diese Welt gleichsam mit den Füßen kurz zu betreten, durch sie hindurchzulaufen und uns dann zu entschwinden. Nein, er hat dafür gesorgt, dass wir alle ihn empfangen, immer wieder empfangen, im Geheimnis seiner Wahrheit, seiner heiligmachenden Gnade und vor allem seiner Sakramente. Wenn wir Jesus in unser Herz aufnehmen, dann empfangen wir wahrhaft dieses Gold, das die Könige ihm dargebracht haben. Denn er selbst ist der Inbegriff des Reichtums der Kostbarkeit. Und wenn du alles in der Welt hättest, aber ihn nicht, dann wärst du bettelarm. Und wenn du nichts in der Welt hättest, aber ihn ganz, dann wärest du unendlich reich. Denn Jesus ist der Reichtum schlechthin, das wahre Gold, das uns der himmlische Vater vom Himmel her geschenkt hat. Bei den Kirchenvätern wird gerne der Empfang der Heiligen Kommunion mit der Entgegennahme von kostbarem Gold verglichen. Ein Gold, wo wir genau darauf achten, dass wir nichts davon verlieren. So wie die Gabe des Goldes uns zeigt, dass uns in ihm der Inbegriff des Reichtums und der Kostbarkeit gegeben ist, so die Gabe des Weihrauchs, dass wir durch, mit und in Jesus Christus nun befähigt sind, wahrhaft zu beten. Denn unser Herr, liebe Gläubige, ist auf die Welt gekommen, um uns in sein Gebet einzubeziehen, um den ewigen Lobpreis, den er im Heiligen Geist dem Vater darbringt, zu unserem eigenen Lobpreis werden zu lassen. Per ipsum, et cum ipso, et in ipso. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre. Durch Christus. Ja, unser Herr ist der wahre Beter. Und indem er auf diese Welt gekommen ist und wir ihm im Geheimnis der Gnade einverleibt werden, sind wir nun mit unseren armseligen Gebeten aufgehoben in seinem vollendeten, unendlich heiligen Gebet, wie es vor allem von den Altären unserer Kirchen beim heiligen Messopfer zum Himmel emporsteigt. So hat uns Gott in Jesus auch Weihrauch geschenkt. Weihrauch, den wir gleichsam in uns aufnehmen, um ihn dann zu einem reinen und heiligen Gebet zu verbrennen. Und er hat uns in ihm die Myrrhe geschenkt, das bittere, schmerzhafte Leiden und Sterben Jesu Christi. Immer dann, wenn wir das heilige Opfer des Altares feiern, wird uns diese seine Passion geschenkt. Und sind wir aufgerufen, sie uns zu eigen zu machen und sie durch die Hände des geweihten Priesters dem himmlischen Vater mit darzubringen. Wir sind also gleichsam Eigentümer auch dieser Myrrhe, die der eine der drei Weisen dem Jesuskind dargebracht hat. Liebe Gläubige, es tun sich uns bei der Betrachtung dieser drei recht einfach und bescheiden wirkenden Gaben der drei Weisen gewaltige Horizonte auf. Und es liegt auf der Hand, dass aus jeder dieser drei Gaben sich dann auch eine Folgerung für unser Leben, für unseren Handel und Wandel vor Gott ergibt. Wenn diese drei Weisen Jesus Gold, Weihrauch und Myrrhe dargebracht haben, dann sollen die Gläubigen aller Zeiten es nicht anders tun und Jesus dem Herrn immer wieder Gold, Weihrauch und Myrrhe darbringen. Nicht unbedingt das materielle Gold, obwohl so viele der großen gläubigen Herrscher unserer Geschichte kostbare Gaben aus Gold verfertigt und sie Gott dargebracht, dargeweiht haben, besuchen wir nur die großen, berühmten Heiligtümer und Pilgerstätten, an denen die großen Herrscher dieser Welt ihre Gaben hinterlassen haben. Noch wichtiger ist, dass wir generell bereit sind, ihm, unserem Herrn, das darzubringen und zu schenken, was uns besonders kostbar, was uns besonders wertvoll ist. Und das mag manchmal einfach unsere Zeit sein. Verzicht auf bestimmte Dinge, die wir besonders gerne mögen und auch anderes. Bringen wir immer wieder die Gabe des Goldes dar. Die Gabe des Weihrauches, das heißt das Gebet. Die Sehnsucht danach, Gott, unseren Herrn, in einem echten, tiefen und innigen Gebet zu ehren und zu lieben. Und die Gabe der Myrrhe, das, liebe Gläubige, ist unsere Bereitschaft, ihn nicht nur zu unserer Erlösung leiden zu lassen, sondern selber Schweres, Schmerzliches ihm darzubringen, bis schließlich zur Darbringung unseres eigenen Lebens in unserem eigenen Sterben. Die Gaben, die wir Menschen machen, stellen uns oft für ernsthafte Probleme. Was soll ich schenken? Was soll ich ihm geben? Gegenüber diesem neugeborenen König aber, der da in der Krippe liegt, stehen wir niemals vor dem Problem, was soll ich ihnen schenken? Wir brauchen uns einfach nur den Weisen aus dem Morgenland anzuschließen und ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe darzubringen. Und dann, liebe Gläubige, können wir ganz sicher sein, dass wir ihn, unseren Herrn und Gott, damit erfreuen. Lasst uns also gerade heute am Fest der Epiphanie wieder freudig damit beginnen. Amen.